SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Das Fest liegt vor uns mit feinstem Frühlingswetter. Nach dem Dauerregen und der Kälte der letzten Wochen scheint die Natur jetzt zu explodieren. Beste Voraussetzung für wirklich frohe Ostern. Julina Krell hat in Stuttgart nachgefragt, worauf sich die Leute am meisten freuen.
Also am meisten freue ich mich natürlich auf die Familie, wenn wir uns alle mal wieder sehen können. Und natürlich bei diesem schönen Wetter, die Chancen, dass wir draußen was machen können, sind auch groß. Grillen wäre eine tolle Sache.
Ich freue mich auf die Ostergottesdienste. Wir haben so eine Tradition, dass man am Ostermorgen ganz früh schon losgeht und so einen Osterweg gemeinsam begeht mit Liedern und Texten.
Ich freue mich drauf, frei zu haben auf ein langes Wochenende. Spazieren gehen, was Gutes kochen und wieder viel draußen sein, vor allem auch nach der Homeoffice-Zeit.
Auf jeden Fall bin ich in Frühlingsstimmung. Draußen spazieren, die warme Luft sich um die Nase wehen lassen, die Sonne genießen. Aber gucken, dass man keinen Sonnenbrand kriegt.
Gute Osterstimmung in Stuttgart und vermutlich auch anderswo. Ostern ist das höchste christliche Fest. Doch in die Festtagsaktivitäten mischen sich alle möglichen Traditionen. Die Geschichte vom Osterhasen zum Beispiel und die bunten Ostereier. Dann der Frühlingsbeginn, der zumindest grob mit Ostern zusammenfällt. Und dementsprechend vielfältig sehen auch die Dekorationen aus. Vielerorts kleben gebastelte Blumen an den Fenstern, stehen Osterhasen in den Vorgärten, hängen gefärbte Eier an Zweigen. All das heißt intensive Vorbereitung. Miriam Staber hat sie in einer Stuttgarter Familie miterlebt.
Das spritzt ja richtig.
Da kommt der schöne Farbe.
Sieht cool aus, gell?
Die vierjährige Aurelie und ihre große Schwester füllen Wasser und Lebensmittelfarbe in Schüsseln. Orange, blau, grün, lila und rot. Dann bringt Mama Larissa die gekochten Eier.
Jetzt kannst du es da drauflegen auf den Löffel und jetzt so reintauchen, ja?
Ich will nämlich blau machen, weil blau meine Lieblingsfarbe ist.
Die Mädchen legen die Eier eins nach dem anderen vorsichtig in die Farbe. Dann heißt es warten.
Oh, das noch gar nicht.
Mhm. Oh. Lass es lieber mal drin.
Boah, meins ist schon mal vorher.
Das sieht schon richtig schön orange aus, ja, stimmt.
Nicht nur die gefärbten Eier machen Oster- und Frühlingsstimmung in der Wohnung der Stuttgarter Familie. In einer Vase stehen blühende Zweige, daran hängen kleine Hasen. Und an den Fenstern kleben Blumen. Alles selbst gemacht. Das ist Mama Larissa wichtig.
Es sind ja alles auch Sinneserfahrungen. Und es ist auch so schön, dass man als Erwachsener merkt, dass das auch Spaß macht. Also dass man nicht nur die Kinder daran Freude haben, sondern dass man auch als Erwachsener eine Faszination dafür haben kann, wie sich so ein Ei langsam färbt und wie unterschiedlich die Farben rauskommen, je nachdem, was man miteinander mischt oder wie die Grundfarbe von den Eiern ist.
Es geht ihr weniger darum, ihren Töchtern die christliche Ostertradition nahezubringen, sondern mehr darum, dass die christlichen Feiertage auch den Jahresverlauf der Familie strukturieren.
Es ist einfach schön, so die Feste im Jahr als Anlass zu nehmen, gemeinsam was zu unternehmen oder was zu machen und sich zu überlegen, auf was haben wir Lust? Wollen wir Eier färben oder wollen wir was basteln oder wollen wir was malen zu diesem Fest oder zum Thema Ostern oder auch anderen Festen?
Langsam nehmen die Eier immer mehr die Farben in den Schüsseln an. Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff.
Ja, guck mal, das hat so ein schönes Muster.
Witzig, ja.
Und jetzt male ich ganz schöne Ostereier.
Jetzt male ich noch Ostereier auf das Ei.
Und schon sind sie fertig. Prächtige, bunte Ostereier, jedes einzigartig bemalt. Und nebenbei steigt beim Eierfärben auch die Vorfreude der Kinder aufs Osterfest. Am meisten gespannt sind sie aufs
Schoko-Eiersuchen und der Osterhase. Zu die Fußdecken.
Der fällt auf die Nase.
Nee, der versteckt die. Ostereier.
Ostereier, versteckte.
Ostern mit aufgeregten kleinen Kindern, süß. Miriam Staber hat ihnen bei den Vorbereitungen über die Schulter geguckt. 2 Jahre lang mussten die Osterfans im Norden von Rheinland-Pfalz darben. Wegen der Pandemie konnten sie ihre heißgeliebten alten Osterbräuche nicht ausüben. Doch jetzt freuen sie sich umso mehr auf die bunten Aktivitäten. Andrea Kalteier hat sich in Winningen an der Mosel zeigen lassen, wie zum Beispiel das sogenannte Eierkippen funktioniert. Das wird heute im Rahmen eines Wettbewerbs mit tausenden bunten Ostereiern praktiziert. Wer allerdings nicht aus Winningen kommt, wie diese Touristen, kann mit dem Begriff erstmal nichts anfangen.
Ein Ei auf einem Löffel balancieren?
Eierkippen, wie gesagt. Da bin ich überfragt, das könnt ihr nur erraten.
Das muss stehen bleiben, das darf nicht umkippen. Ja, wenn Sie was von Kippen sagen, ich will es ja nicht umkippen. Umkippen tut es ja meistens, ne?
Ja, vielleicht irgendein Spiel oder sowas. dass man hier irgendwie so wie Eierlauf mit dem Löffel oder sowas.
Wahrscheinlich wird mit Eiern irgendwie geworfen oder aneinander geschlagen, irgend sowas.
Das Ostereierkibben, ein Wettbewerb, bei dem Ostereier gegeneinander geschlagen werden, wird in Winningen seit etwa 190 Jahren veranstaltet, sagt Andreas Lang vom Touristikverein Winningen.
Man hat sich früher nach dem österlichen Kirchgang in der sogenannten Osterstraße getroffen und hat dort dann sein Frühschoppen genommen. Und dabei ist dann an Ostern auch sind erstmal dann bunte Eier verkauft worden und die wurden dann gekippt.
Gewonnen hat derjenige, der sowohl die Spitze als auch das Hinterteil des gegnerischen Eis eindrückt. Der Sieger darf das Ei behalten. Bei einem Unentschieden gibt es einen Ruf, in Mundart selbstverständlich.
Dann sucht man sich einen neuen Gegner und das macht man mit dem Ruf Bärherrenspitz, Bärherrenorsch. Also wer hat noch ein spitzes Ei und wer hat noch ein Hinterteil, der Orsch, bei uns gesagt.
Neben dem Eierkippenwettbewerb gibt es in Winningen den berühmten Eierwein an Ostern. Gemacht aus Rieslingeiern und Zucker, eine Art kalter Punsch. Nicht gekippt, sondern geschibbelt wird an Ostersonntag im Westerwald und zwar im Ort Norken. Seit mehr als 100 Jahren treffen sich die Norkener zum Eierschibbeln und versuchen auf dem sogenannten Schibbelrhein Ostereier mit zwei langen Holzleisten zu steuern, so dass ein sogenanntes Setzei in einer bestimmten Entfernung getroffen wird. Nach bis zu 2,5 Stunden steht fest, wer der Schibbelkönig ist, derjenige, der die meisten Treffer hat. Ebenfalls im Westerwald in Horhausen fliegen an Ostersonntag wieder Eier durch die Luft beim traditionellen Ostereierwerfen auf der Wiese am Feuerwehrhaus. Jeder Teilnehmer hat nur einen Wurf und gewertet wird nur dann, wenn das Ei ganz geblieben ist. Der Wiesenrekord aus 2002 liegt bei 78 Metern. Egal, ob die Eier geworfen, geschibbelt oder gekippt werden und ob sie dabei ganz geblieben sind oder nicht, endlich dürfen die Osterbräuche wiedergelebt und gefeiert werden, ob im Westerwald oder an der Mosel.
Eva Kaltheier über Osterbräuche in Winningen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wer heute in die Kirche geht, hat gute Chancen, festliche Musik zu hören. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Orgel. Nicht nur, um den Gemeindegesang zu begleiten und den Gottesdienst aufzuhübschen, sondern auch, um Inhalte zu transportieren. Vor allem an Ostern wird die Orgel ganz gezielt eingesetzt. Wie, hat Claudia Barthe im Mainzer Dom nachgefragt, wo seit September ein brandneues Instrument steht, der erste Abschnitt der neuen Domorgel.
Die Fuge von Max Reger über das Halleluja, Gott zu loben. Dieses Werk will Domorganist Daniel Beckmann zum festlichen Auszug am Ende des Gottesdienstes am Ostersonntag spielen.
Der Halleluja-Begriff spielt natürlich am Osterfest eine sehr, sehr große Rolle. Osterjubel. Und das ist eine große Jubelmusik sozusagen, die die Auferstehung Jesu in besonderer Form auch nochmal symbolisiert.
Üben konnte er dieses Stück in den letzten Tagen allerdings nur auf einer kleinen Orgel zu Hause in seiner Wohnung. Denn am Gründonnerstag erklingt die Orgel noch ein letztes Mal besonders feierlich zum Gloria. Danach darf sie im Dom nicht mehr gespielt werden.
Überall hat man ständig immer Musik um sich, in Kaufhäusern, auf Märkten, sodass dann eigentlich diese Stille, wenn die Orgel wirklich mal aussetzt, wirklich auch eine besondere Ausdrucksform nochmal ist. Umso größer ist dann eben auch diese Wirkung in der Auferstehung. Liturgie.
Ihren ersten Einsatz hat die Orgel dann wieder in der Osternacht am Karsamstag. Wieder mit dem Gloria, wenn nach und nach die Gemeindemitglieder in den Bänken ihre Kerzen an der Osterkerze entzünden und der Kirchenraum von hinten nach vorne erleuchtet wird. Für Daniel Beckmann immer ein ganz besonderer Moment.
Wenn dann nach diesem ganzen A cappella-Gesang in dem dunklen Raum plötzlich das Licht wieder eingeschaltet wird, die Glocken anfangen zu läuten und die Orgel in voller Kraft ertönt, das ist schon eine ganz besondere Wirkung. Ja, da läuft mir immer ein Schauer über den Rücken, muss ich sagen, wenn ich dann die Orgel wieder spielen kann.
Diese Osterzeit kommt übrigens zum ersten Mal die neue Orgel an der Marienkapelle im Seitenschiff zum Einsatz. Sie ist die erste von insgesamt drei Orgeln, aus denen sich die neue Mainzer Domorgel zusammensetzen wird. Im September wurde sie eingeweiht. Für den Mainzer Dom ist es ein Jahrhundertprojekt. Schon seit den 80er Jahren laufen die Planungen. Denn die alte Mainzer Domorgel hatte durch ihre drei Standorte mit großen akustischen Problemen zu kämpfen.
Schall braucht für 333 Meter eine Sekunde und der Mainzer Dom ist 110 Meter lang. Das heißt, Klänge, die im Westchor erzeugt werden, erreichen den Ostchor entsprechend rechnerisch eine Drittelsekunde später. Und das führte immer zu diesen Echo-Problematiken.
Die neue Orgel am Marienaltar, die sich mit ihren Pfeifen neben dem Seitenangang in die Höhe windet, soll soll später vor allem zur Begleitung der Gemeinde eingesetzt werden und eine klangliche Brücke bilden zwischen den beiden größeren Orgeln im West- und Ostchor. Daniel Beckmann hofft, dass dadurch die Orgel auch in den kommenden Jahrzehnten auf allen Plätzen im Mainzer Dom optimal zu hören sein wird.
Also die Orgel, die zum Beispiel die längste Zeit von der 700-jährigen Orgelmusikgeschichte im Dom überdauert hat, war die Schwalbennestorgel im Langhaus, die rund 300 Jahre im Betrieb war. Und wir wünschen uns natürlich von der aktuellen Orgel, dass sie mal genau für ein solches Zeitfenster mindestens auch zur Verfügung stehen wird.
Eigentlich soll die Orgel in der Marienkapelle künftig eher zurückhaltend und kammermusikalisch eingesetzt werden. Am Ende des Ostergottesdienstes aber wird Daniel Beckmann fast das gesamte Registerspektrum einsetzen. Wenn am höchsten Feiertag der Bischof mit den Domschweizern, mit Fahnen, den Messdienern und dem Domchor auszieht, begleitet vom vollen Geläut der Glocken.
So selten ist es gar nicht, dass Sie oder Popmusikerinnen und Musiker ihre religiösen Gefühle beschreiben. Gefühle, die bei christlich gläubigen Menschen am heutigen Osterfest besonders stark sein dürften. Der Freiburger Theologe und Musikwissenschaftler Meinrad Walter hat sich mit der dazugehörigen Musik beschäftigt. Herr Walter, was ist denn typische Ostermusik?
Typische Ostermusik ist Musik, die so aus dem Dunkel der Nacht kommt und dann ins helle österliche Licht führt. Eigentlich gibt es in allen Milieus typische österliche Musik, zum Beispiel zum österlichen Grundwort, Hebräisch bis heute unübersetzt, Halleluja. Leonard Cohen hat das komponiert, aber auch Georg Friedrich Händel in der Barockzeit. Für mich ist das Typischste die einfachste Ostermusik schlechthin, nämlich in der Osternacht am Osterfeuer zum Einzug mit der Osterkerze wird einfach das Licht Christus im Symbol der Kerze begrüßt. Das klingt dann so ungefähr, Christus das Licht. Dank sei Gott. In drei verschiedenen Tonhöhen, steigernd, zur Auferstehung drängend, schlichter und einprägsamer geht es nicht.
Ja, da kommt man ja schon richtig in Osterstimmung. Viele Menschen können ja mit Kirchenliedern oder klassischer geistlicher Musik wenig anfangen. Die haben aber vielleicht andere Musikstücke oder Songs, die ihre religiösen Gefühle ausdrücken. Wie wichtig, würden Sie sagen, ist denn Musik allgemein für den Glauben?
Musik ist für den Glauben ebenso wichtig wie der Glaube für die Musik. Wenn ich eine Musikgeschichte nehme, müsste ich ja ohne Glaubensthemen ganz viele Seiten herauslassen. Und ohne die Musik würde dem Glauben einfach eine ganz, ganz wichtige Ausdrucksform fehlen. Da geht die Musik noch weiter.
Ja, würden Sie denn sagen, dass Musik grundsätzlich mehr ausdrücken kann als Worte?
Ich glaube, sie kann es anders ausdrücken. Die Worte bleiben doch so oft bei Aussagen stehen. Wir glauben das und das. Die Musik fragt eher, wie glauben wir? Wie geht das? Wie vollzieht sich das? Ich arbeite ja viel mit Partituren. Wenn ich in der Partitur von unten nach oben schaue, dann sehe ich eine Bassstimme, dann sehe ich vielleicht Singstimmen und dann spielt die Trompete nochmal ein Ostersignal, nochmal ein Halleluja nonverbal und alles kommt zusammen. Selbst wenn wir es üben würden, wir beide könnten so nicht sprechen, so komplex wie die Musik in ihrer Klangrede.
Kann man denn sagen, solange Menschen nach dem Lebenssinn fragen, an Gott glauben oder an ihm zweifeln, wird es immer religiöse Musik geben?
Ich glaube, dass das so ist. Wird auch vermutet, dass der Kult, das Religiöse, dass das ja auch ein Ursprung von Musik ist. Aber ich würde noch einen Schritt sogar zurückgehen. Ich würde denken, es wird immer Musik geben, die den Menschen zu sich selber bringt und ihn vielleicht dann auch noch über sich hinaus bringt. Also Musik zu bestimmten Lebenswenden, Musik für existenzielle Situationen, Freude, Leid. Und dann ist es nur noch ein eher kleiner Schritt, dass das auch religiöse, sagen wir mal, Obertöne hat. Dann kommt plötzlich etwas Himmlisches vielleicht, Himmelsklänge, Hoffnung, Verheißung. Dann kommt mehr ins Spiel, als ich selber bin. Und dann bin ich schon mitten in religiösen Themen, ohne dass bestimmte Dogmen komponiert werden müssen.
Also wenn ich Sie so reden höre, denke ich doch eher an klassische Musik. Johann Sebastian Bach oder andere. So SWR1-Songs kommen mir da nicht so richtig in den Sinn. Fallen Ihnen denn da welche ein, die typisch sind für den Ausdruck von Glauben?
Mir fallen schon Stücke ein, die menschliches Bedenken und dann einfach aus der menschlichen Erfahrung noch eine zusätzliche Hoffnung kreieren. Nehmen Sie mal Herbert Grönemeyer, Der Weg, das ist eine Verlusterfahrung, du fehlst, sagt er nach dem Tod seiner Frau. Und er artikuliert vorsichtig Hoffnungsperspektiven, dass das nicht alles umsonst war. Oft wird beschrieben, auch in Schlagern, in Popmusik, dass es doch im Himmel ein Wiedersehen gibt. Und für mich sind es tatsächlich österliche Hoffnungen, auch wenn das Wort Ostern gar nicht fallen muss.
Der Freiburger Musikwissenschaftler Meinrad Walter war das. Er hört in vielen Popsongs österliche Motive heraus. Wenn Brot teurer wird, geht es für viele Menschen an die Existenz, besonders in armen Ländern. Dort ist der Krieg in der Ukraine zwar weit entfernt, doch die Auswirkungen sind drastischer zu spüren als bei uns. Denn die Ukraine, eine der größten Kornkammern der Welt, kann kaum noch liefern. Russland zerstört die Lager und verhindert die neue Aussaat. Die Folge? Der Weltmarktpreis für Getreide steigt und steigt. Was das im westafrikanischen Niger bedeutet, hat ARD-Korrespondent Stefan Ehlert unter anderem von diesem Schüler erfahren.
Gestern hat mich meine Mutter auf den Markt geschickt, aber alles war so teuer. Das ist wegen des Fastenmonats Ramadan so. Aber man sagt, das liege auch am Krieg in der Ukraine. Wenn das so weitergeht, werden wir hier im Niger eine Hungersnot bekommen. Der 15-jährige Oberschüler Ibrahim Barak in Niger hat seinen Kommentar für das Interview sogar aufgeschrieben. So wichtig war es ihm, auf die Not in seiner Heimat hinzuweisen. In Westafrika haben inzwischen auch Schulkinder längst mitbekommen, dass die bereits seit Jahren steigenden Preise für Brot, Speiseöl und Gemüse infolge des Krieges in der Ukraine weiter anzusteigen drohen. Aber Efeta ist Sprecherin des Welternährungsprogramms WFP für Nordafrika, aber auch für die Ukraine. Sie sagt, trotz langfristiger Lieferbindungen hätten die Märkte sofort auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Seit Kriegsbeginn steigen die Preise, speziell beim Weizen waren es 25%. So ähnlich wie die Spritpreise in Deutschland sind aber in vielen Teilen Afrikas auch die Preise für Grundnahrungsmittel ein hochpolitisches Thema. Vor dem Ramadan sah sich sogar die Regierung des sehr armen Landes Niger gezwungen, mit Preisobergrenzen für Importe die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger zu stützen. Hat es etwas gebracht? Mohamed Ammar, Chef der Vereinigung zum Schutz der Verbraucherrechte in Niger, ist skeptisch. Auf dem Markt hat sich nicht viel bewegt. Nehmen Sie zum Beispiel den Preis für Zucker, da hat sich nichts verändert. Oder andere Grundnahrungsmittel auf dem Markt, hat sich da nichts getan. Von Hungerrevolten kann noch nicht die Rede sein, aber sowohl in Niger als auch im besser gestellten Marokko gibt es regelmäßig Demonstrationen gegen die Teuerung. Lahsen Ulhaj von der Universität Mohammed V. in der Hauptstadt Rabat warnt davor, dass der Krieg in der Ukraine zu weiteren Preissprüngen führen könnte, auch im Energie- und Transportsektor. Außerdem sagt Aber Efeta vom Welternährungsprogramm, werde Dünger teurer, das aber wirke sich auf die Ernten der Zukunft aus. Subventionen müssten sich die vom Hunger betroffenen Staaten erstmal leisten können. Ein Teufelskreis sei das, sagt Aber Efeta, denn der Hunger berge politische Risiken. Es wird immer die Sorge geben, dass Nahrungsmittelkrisen und Hunger das Risiko politischer Unsicherheit und für Konflikte erhöhen. Doch der Sahel-Experte der International Crisis Group, Richard Moncrief, sagt, der Zusammenhang zwischen Brotpreisen und politischen Machtkämpfen sei extrem schwer zu fassen. Es gibt eine sehr hohe Widerstandskraft in den afrikanischen Gesellschaften und die Gründe für Gewalt und Unruhen liegen oft nicht in der Sorge um die nackte ökonomische Existenz. Die gute Nachricht, Reis, auch ein Grundnahrungsmittel, ist bislang im Preis relativ stabil geblieben.
Stefan Ehlert war das über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in Nord- und Westafrika. Seit Beginn des Ukraine-Krieges steigen die Preise für Weizen, Roggen und Hirse. Getreide ist auf dem Weltmarkt knapp geworden, weil aus dem Kriegsgebiet nichts und aus Russland weniger geliefert wird. Was das für die Menschen in Nord- und Westafrika bedeutet, haben Sie gerade von unserem Korrespondenten gehört. Doch auch anderswo treibt die Verteuerung die Menschen in den Hunger. Einen guten Überblick hat Matthias Mogge als Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Mogge, in welchen Entwicklungsländern wirken sich die hohen Getreidepreise denn am stärksten aus?
Zunächst muss man feststellen, dass eigentlich in allen Ländern des globalen Südens, ob das in Afrika ist, in Asien oder Südamerika, die Preise steigen. Das sehen wir ja auch hier in Europa. Auch hier steigen die Preise. Allerdings besonders dort natürlich, wo die Länder so massiv abhängig sind von Getreideimporten. Und natürlich nochmal da, wo die Getreideimporte insbesondere aus der Ukraine und aus Russland in der Vergangenheit gekommen sind. Zum Beispiel Ägypten, aber auch der Libanon, Kenia ist dort zu nennen. Oder auch Länder, die in der Nachbarschaft liegen, die dann wiederum Getreide importieren aus diesen Hauptimportländern.
Jetzt ist der Ukraine-Krieg ja in vielen dieser Länder nur ein Problem von vielen. In Ostafrika zum Beispiel kommt der fehlende Regen dazu, in anderen Ländern militärische Konflikte und überall natürlich auch die Folgen der Pandemie. Wo kann man denn bei so vielen Problemen überhaupt ansetzen, um die Not zu lindern?
Ja, die Not ist tatsächlich wirklich richtig groß. Sie haben die Hauptfaktoren gerade genannt. Wir müssen zunächst mal Soforthilfe dort betreiben, wo die Not am allergrößten ist. Das kann manchmal eine Nahrungsmittelhilfe tatsächlich sein. Mittelfristig wäre es aber gut, gerade diese Abhängigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, zu verringern. Und die Landwirtschaft in den Ländern, aber auch die ländliche Infrastruktur wie Straßen, Kühlhäuser, Speicherkapazitäten, Marktzugänge zu verbessern, sodass die landwirtschaftliche Produktion in diesen Ländern angekurbelt wird.
Heißt das, dass die Entwicklungshilfe, die wir ja ohnehin leisten, verstärkt werden müsste oder müsste sie auch geändert werden?
Beides. Sie muss verstärkt werden und wir wissen von Forschungsinstituten, die also wirklich eine umfassende Forschung betrieben haben in den letzten ein, zwei Jahren, dass wir unser finanzielles Engagement, und damit meine ich vor allen Dingen das Engagement der großen Industriestaaten, verdoppeln müssen, wenn wir den Hunger bis 2030, und das ist ja das erklärte Ziel der Vereinten Nationen, also aller Nationen weltweit, wenn wir den Hunger bis 2030 bekämpfen wollen. Wir müssen aber auch Schwerpunkte setzen und wir glauben, dass ein wichtiger Schwerpunkt tatsächlich diese Förderung des ländlichen Raumes ist, aber auch dort insbesondere die Ernährung, also die Ernährung von Kleinkindern zum Beispiel, aber es spielt auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit eine ganz große Rolle. Wir wissen, dass Frauen einen unglaublich großen Beitrag an der Entwicklung in den Ländern haben. Und deswegen müssen diese Programme immer auch wiederum Frauen ausgerichtet sein. Wobei kommt ein weiterer Aspekt dazu, den Sie auch vorhin schon genannt haben, die vielen Konflikte. Ich nenne nun mal den Jemen, Afghanistan oder eben die Länder Sahel wie Mali, Burkina Faso, Niger, um nur einige zu nennen. Und dort braucht es immer wieder auch diplomatische Initiativen. Deutschland hat einen sehr, sehr guten Ruf in der Welt und könnte hier, glaube ich, dazu beitragen, dass festgefahrene Konflikte gelöst werden.
Wenn man sich jetzt diese ganzen Dimensionen von Problemen vor Augen hält, fühlt man sich als Einzelperson schnell ohnmächtig. Kann man denn außer Spenden trotzdem etwas persönlich dazu beitragen, die aktuellen Ernährungsprobleme zu lösen?
Ja, aber wir haben alle die Möglichkeit, etwas zu tun. Angefangen davon, dass wir zum Beispiel Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen oder auch aus anderen Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan. Wir können an unserem eigenen Konsumverhalten natürlich viel ändern. Fleisch ist da ein Lebensmittel, was extrem viele Ressourcen benötigt. Also Tiere brauchen sehr, sehr viel Getreide, um groß zu werden und dann später geschlachtet zu werden. Je weniger Fleisch wir essen, umso besser ist es für das Klima und umso besser ist es für die aktuelle Ernährungssituation auf der Welt.
Der Appell von Matthias Mogge von der Deutschen Welthungerhilfe. Er fordert weniger Fleischkonsum und eine gezieltere Entwicklungshilfe. An Ostern kommen viele Eier auf den Tisch. Noch schöner als sie zu essen, ist es aber zuzuschauen, wie daraus Küken schlüpfen. Ein magischer Moment, den man gerade im Naturkundemuseum Reutlingen erleben kann. Jedes Jahr vor Ostern lassen die Museumsleute Küken schlüpfen. Bertram Schwarz hat sich das nicht entgehen lassen.
Von außen beobachtet ist es schon faszinierend genug. Ein leichtes Ruckeln des Eies, dann wieder Ruhe. Später der erste haarfeine Riss in der Eierschale, noch kaum wahrnehmbar. Erneut ein Zittern. Puh, es ist unendlich spannend, beim Schlüpfen eines Kükens zuzusehen. Wie muss das erst von innen? Biologin Katja Bader, eine der Kükenbeauftragten des Naturkundemuseums Reutlingen, beschreibt es so.
Es beginnt alles mit dem ersten Loch, das das Küken dann mit dem Einzahn von innen schlägt. Und dann dreht es sich im Ei und macht dabei die Schale auf. Und dann öffnet es im Grunde das Ei von innen, so wie wir unser Frühstücksei. Und kurz bevor diese Schalenhälfte dann ganz aufgebrochen worden sind, stemmt sich im Grunde nochmal gegen diese zwei Schalenhälften und guckt dann, dass es sich dann nochmal aus dem Ei befreit.
Es kann dauern, bis es so ein klebriges Pflaumenbällchen mit seinem spitzen Schnäbelchen ganz aus dem Ei geschafft hat, bis es die ersten tapsigen kleinen Schritte macht.
Also wenn die geschlüpft sind, man merkt schon, dass der Schlupf ein großer Kraftakt war. Sie brauchen nur am Anfang die Ruhe, aber dann sind die auch recht schnell fit und Augen sind schon geöffnet, sie können schon, laufen schon die ersten Schritte. Aber wie gesagt, wir lassen sie noch mal zur Erholung ein paar Stunden drin und nehmen sie dann erst raus in die Arena und ab da müssen wir eigentlich nichts mehr mache.
Die Arena, also der große Schaukasten, ist meist umringt von faszinierten menschlichen Beobachterinnen und Beobachtern jeden Alters.
Mir gefällt, dass die so süß sind und vor allem wie die schlüpfen, das finde ich auch ganz toll.
Also die sind total süß, die kleinen Flocken.
Und ich finde es so toll, wie die so gleich so lebendig sind und so, ja, aus dem Ei zu schlüpfen ist einfach irgendwie schon ein besonderer Moment.
Die Beobachterin entdeckt auch, dass, weiß Gott, nicht alle Küken gelb sind, dass es viel mehr Abstufungen bis hin zu ziemlich dunkel gibt. Ein Irrtum wäre es allerdings zu glauben, dass dunkle Küken aus dunklen Eiern schlüpfen. Sie können auch aus einem weißen Ei geschlüpft sein, sagt Katja Bader. Allerdings würde ein dunkles Küken später einmal dunkle bis schwarze Federn haben. Die weißen oder gelben Küken entsprechend ein helles Gefieder. Bader rückt noch eine andere vermeintliche offensichtliche Gewissheit zurecht. Es geht um die zarte Verpackung des Kükens im Ei.
Im Schlupfbrüter, kurz nach dem Schlupf, sieht sie ja immer nur so nass aus, aber da täuscht tatsächlich der Eindruck, denn da ist dieses Pflaumengefieder noch verpackt in Hornscheide und erst an der Luft zerbröselt die und dann kommt so dieses typische Pflaumengefieder zum Vorschein. Also so nass, wie sie aussieht, sind sie tatsächlich nicht.
Ein paar Tage bleiben die rasch wachsenden Küken noch im Naturkundemuseum. Dann geht es für sie dahin zurück, wo sie einst im Ei herkamen, auf den Schwillehof, einen Erlebnisbauernhof bei Pfullingen, in ein hoffentlich schönes Hühnerleben, in dessen Verlauf vielleicht auch ein paar frische Eier für das Naturkundemuseum abfallen, für die nächste Kükenausstellung. Wie man so schön sagt, das Leben ist ein ewiger Kreislauf.
Und den können Sie jetzt im Naturkundemuseum Reutlingen beobachten, noch bis zum 24. April in einer Sonderausstellung mit dem Titel »Wir brüten was aus, Osterküken«.